Hello, this is Thilo Sarrazin.
Hallo, das ist Thilo Sarrazin.
I'm glad to speak to you on BBC.
Ich bin der Glückliche, der auf BBC zu Ihnen spricht.
Have your say all over the world.
Hab dein Sagen über die ganze Welt.
I am the author of a book.
Ich bin der Autor von einem Buch.
Which can be named in English.
Welches kann in Englisch benannt werden.
The Germany is
der Deutschland
doing itself away.
Ist, tut sich selber weg.
It has been a very successful.
Es war ein sehr unerfolgreiches
controversial book. It still is.
Kontroverses Buch ist es noch.
It deals with the three issues.
Es handelt von den drei Themen.
Firstly, the German is shrinking. The generation is the one third. The smaller than the generation before.
Der Deutsche ist am Schrumpfen. Jede der Generationen ist ein Drittel kleiner als die Generation zuvor.
The brightest people get the fewest babies.
Die dümmsten Bauern haben die dicksten Kartoffeln.
Und drittlich. If we need,
wenn wir was wirklich brauchen, dann sind das bessere Englischlehrer.
SWR3.
Komport Nummer 249, Killswitch. Hallo und herzlich willkommen zum 249. Komport, den ich am heutigen stürmischen und völlig verregneten Freitag, dem 4. Februar 2011 aufgenommen habe. Mit dem Killswitch und dem Schwafazin, wie es SWR 3 interpretiert, als Intro, ist mir aus deren Scherz des Tages oder irgendwie sowas Podcast entgegengepurzelt. Und da konnte ich dann irgendwie nicht anders, als den einfach mal irgendwo einzusetzen. Weil der Kehl ist ja einfach nur lächerlich. So, jetzt haben wir eine sprechende Uhr, die erstmal starten muss. Damit das iPhone nicht noch nasser wird.
It is 12:38.
Ja, noch 2, 1, 0 Sekunden. Ja, inhaltlich habe ich heute mal wieder die gleiche Aufteilung wie sonst auch, nämlich zwei Teile Politik, ein Teil Tech, Space, Mietmeldungen vom LHC. Ach, sie ist die Falschmeldung von Golem, habe ich gar nicht genügend gewürdigt. Egal. Wobei Politik im ersten Teil einfach mal heißt, ich habe einfach mal alles, was mir irgendwie zu Ägypten in die Finger gefallen ist, mir geschnappt, weil da ist ja gerade irgendwie lustige Revolution, beziehungsweise nicht ganz so lustige, weil da werden schließlich Leute umgebracht. Aber da ist jedenfalls Revolution gegen Mubarak. Und irgendwie verhält sich keine Regierung da so ernsthaft zu. Aber ja, dafür gibt es im zweiten Teil dann alles, was da sonst noch so irgendwie an Politik rumlag. Und im dritten Teil, wie gesagt, Tech, Space, Mafia, Mietneuem vom LHC. Und was ihr euch jetzt hier einfach anhören könnt, indem ihr weiterhört, das ist dann Teil 1 Politik, die erste Hälfte für diese Woche, in der ich, wie angekündigt, eine große Ägypten-Ecke verstecke und dann noch irgendwie so ein paar kleine Zusatzmeldungen, die sonst halt im zweiten Teil hätten rumliegen müssen. 6 Grad, drizzlige, low-cloudsige und vor allen Dingen nippige Greetings. Den Sturm habt ihr vergessen. Der Wind macht nämlich, nicht 19, sondern 33 bis 57 km/h aus dem Southwest. Die 6 Grad fühlen sich wie 3 oder 4 an. Das geht also mal, aber dafür ist es ganz böse niederschlagig. Also in Form von Regen, naturgemäß. Nix von wegen hier Drizzle. Eben war es noch trocken. Dann habe ich das Aufnahmegerät aus der Tasche geholt und dann wurde es nass. Ja, wie auch immer. Da bin ich jedenfalls wieder. Mit einer Meldung, die sagen wir mal so, letzte Woche habe ich da schon so ein bisschen gewürdigt, dass da was ist. Aber das Ausmaß ist mir da nicht bewusst gewesen, was auch daran lag, dass ich am Freitag oder die Nachrichten von Freitag noch nicht mit im Podcast hatte. Nämlich Ägypten. Als wir da erstmal hätten, dass es irgendwie, großer Aufstand in Ägypten, und das hatte ich ja letzte Woche schon erwähnt, dass da gerade der nächste Staat dabei ist, seine Regierung loswerden zu wollen. oder die Bevölkerung los ist, losgegangen ist, eine Regierung loswerden zu wollen. Das scheint sich jetzt auch irgendwie ansteckungsmäßig zu verbreiten. In Jordanien hat der König die Regierung auch gerade ausgewechselt. In Jemen sind die Proteste im Gange. Aber jedenfalls gab es da unter anderem ein Video, ein AP-Video, wie ein Zivilist erschossen wird, wenn er irgendwie mit einer Gruppe von Leuten gerade dabei ist, irgendwie in Richtung der Kamera verschwinden zu wollen. Und die Kamera ist auch auf dem Weg weg. Plötzlich, peng peng, kippt da einer tot um. Oder mutmaßlich tot, das weiß man ja nicht, aber da kippt da jedenfalls einer um. Ploink, liegt da, mutmaßlich erschossen. Ein Grund dafür ist zumindest keiner erkennbar. Also wenn es da einen Grund gab, dann ist der nicht im Video enthalten. So, dann gab es am Donnerstagabend bzw. so Dunstkreis rund um Mitternacht. In der Nacht von Donnerstag zu Freitag hat sich Ägypten aus dem Internet entfernt. Was dann zu der großen Kill-Switch-Debatte geführt hat, die dann zu dem spannenden Nebeneffekt geführt hat, dass dann aufgefallen ist, dass in Österreich man gerade darüber, also es da irgendwie ein Gesetzesvorhaben gibt, dass die österreichische Regierung gerne das Internet ausschalten können will. Und in USA, im US-Senat, wenn ich das richtig mitgekriegt habe, irgendwie von Lieberman angeschoben, da in eine Regelung unterwegs ist, dass da der Präsident auch das Recht haben soll, das Land ins Mittelalter zu bomben, aus dem Internet zu entfernen. Und jedenfalls sieht es da so aus, dass da nicht irgendwo ein großer roter Schalter gedrückt wurde, ploink, plötzlich das Internet weg war, sondern, also wenn man sich die Geschichte von draußen anguckt, sieht es danach aus, dass irgendwie mit den diversen, also vier sind es glaube ich, Providern in Ägypten kommuniziert wurde und die dann der Reihe nach ihre BGP-Routen zurückgenommen haben, was effektiv hieß, dass kein Paket von außerhalb von Ägypten wusste, wie es zu einer bestimmten IP innerhalb von Ägypten gelangen sollte. Und Pakete von innerhalb von Ägypten, keine Ahnung, ob die wussten, wie sie rauskommen. Mutmaßlich nein. Und selbst wenn da ein Paket rauskommt, naja, also TCP benötigt auch noch einen Rückkanal. Na, von daher, ist jedenfalls dann also Ägypten so Dunstkreis in der Nacht zu Freitag letzte Woche aus dem Internet verschwunden. Das Telefonnetz war davon allerdings erstmal noch nicht betroffen. Und auch die Mobilfunknetze erstmal nicht. So, dann hatte Fefe dazu, dass in Ägypten professionell aufgemachte Flugblätter aufgetaucht seien, die Verhaltensweise im Falle einer Revolution, Verhaltenshinweise im Falle einer Revolution geben. Mag ja gutartig sein, aber da läuft es ihm dann kalt irgendwie den Rücken runter, weil es könnte auch locker sein, dass das irgendwie die Regierung ist, die versucht, ihre Bürger zu indoktrinieren. So frei nach dem Motto, verhaltet euch alle so und so. Und dann alle Leute, die sich halt so und so verhalten, hops nehmen kann. Na, ist ja logisch. Na, also was da auch auffällig war, ansonsten andere Staaten, die da implodieren, also Tunesien, fällt mir da jetzt so spontan ein, die haben das Internet angelassen. Entweder hatten die nicht die Macht, den Providern vorzuschreiben, dass sie sich aus dem Netz zu entfernen haben, oder denen war klar, wenn sie sich aus dem Netz entfernen, dann kriegt die gesamte Welt mit, dass da was im Gange ist. Ja, weil da kann man sich dann irgendwie an einem Finger ausrechnen. Vorher berichte, da ist irgendwie gerade große Aufruhr und dann verschwindet das ganze Land aus dem Netz und es kommen keine Nachrichten mehr raus. Naja, da kann man sich irgendwie dumpf ausmalen, okay, da wird jetzt gerade irgendwie, werden da böse Dinge gemacht. Aber ja. Und dann war irgendwie große Befürchtung, dass hinter dem ganzen Aufstand die Muslimbrüderschaft, Muslim Brotherhood, die vermutlich irgendwie auch einen arabischen Namen hat, aber da versuche ich gar nicht erst rauszufinden, wie der lautet, geschweige denn, wenn ich es wüsste, in geschrieben, würde ich mich nicht daran versuchen, das aussprechen zu wollen, weil das kann nur noch schief gehen. Hat jemand Bäume umgesägt. Also die sollen da angeblich hinterstecken, aber formulieren wir es mal vorsichtig, die ganzen Berichte von den Aufständen, die klingen nicht nach religiöser Fanatiker. Also, wenn die dahinter stecken, dann machen die das verdammt gut, dass nicht auffällt, dass da irgendwie jetzt Ägypten vom Islam übernommen werden soll. Na, von daher, ja. So, dille. Dann ist auch der ehemalige Atomenergiebehördenchef El Baradei nach Ägypten gedüst. Wollte sich da irgendwie als Oppositionsführer hinstellen. Keine Ahnung, ob das dann irgendwie in der Mehrheit der Bevölkerung gut angekommen ist. Jedenfalls ist er die Person gewesen, die dann offiziell als Oppositionsvertreter von den Medien gepusht wurde. Und den haben sie dann jedenfalls aber erstmal festgesetzt, also die Regierung. Er ist irgendwie in der Moschee, dann haben sie dem Hausarrest in die Hand gedrückt und dann war der erstmal aus dem Verkehr gezogen, so ungefähr. Na, und nachdem dann das Internet abgeschaltet war, war dann auch nichts mehr mit irgendwie Organisation per Internet, sondern da mussten sie sich dann über andere Wege finden. Oder was es dann auch bewirkt haben kann, dass die Leute halt nicht mehr Netz gucken konnten, nicht mehr gucken konnten im Netz, so wie ist denn eigentlich die Demo? Wie groß, sondern sie mussten rausgehen. Ja, wenn sie schon mal draußen sind, dann können sie gleich bei der Demo mitlaufen, wenn sie denn so dringend interessiert. Ja, von daher, hatte vielleicht nicht unbedingt den erwünschten Effekt, dass die Leute dann brav zu Hause bleiben und nur noch Fernsehen konsumieren. So, dann gab es ein Foto, wo Demonstranten auf einer Brücke mit Wasserwerfer bestrahlt wurden, wo sich dann Spongel auch drüber aufgeregt hat. Und ich habe da irgendwie so akute Fälle von Flashback gehabt. Ich weiß auch nicht. Wasserwerfer, Demonstranten, war da mal was? Na, also ich meine, ja, ist berechtigt die Aufregung, dass da Demonstranten mit Wasserwerfern beschossen wurden. Aber ich erwarte mindestens dieselbe Aufregung, wenn sowas in einem angeblich ach so demokratischen Land passiert. Na, so okay, wie vielen Leuten da die Augen rausgeschossen wurden in Ägypten, da habe ich nie mitgekriegt. Aber ich gehe mal davon aus, mehr als null. Beziehungsweise, was da so inzwischen auch rumkursiert ist, es gab eine, also mindestens dreistellige Anzahl Todesopfer inzwischen. Inklusive irgendwie einem Video, wo ein Polizeiauto durch eine Menschenmenge durchbrettert. Also Demonstranten, die halt auf einer Straße demonstrieren. Da kommt da so ein Polizeiauto und es gibt einige Personen, die nicht aus dem Weg springen können. Klonk. Aber das ist erst von relativ neu. Da hat Merkel da rumgelabert. Kanzlerin Agenda Merkel hat ein Ende der Gewalt in Ägypten gefordert. Sie rufe alle Beteiligten, vor allem auch die ägyptische Regierung auf, dass sie friedliche Demonstrationen genehmige, dass die Meinungsfreiheit eine Chance habe, sagte sie am Rande des Weltwirtschaftsgipfels in Davos. Aus dem Auswärtigen Amt in Berlin hieß es, man habe große Sorgen angesichts der Eskalation der Lage in Kairo und anderen großen Städten. In Ägypten war es wieder zu schweren Protesten gegen das Regime von Präsident Husni Mubarak gekommen. Sie drohte mit einem bösen Brief oder was? Also mal ganz davon abgesehen, Mubarak, der macht da irgendwie den Kohl nur länger, weil der irgendwie im Jahr, was war es, 81, 82 ist er Präsident geworden. Danach hat er dann erstmal ein paar lustige Notstandsgesetze erlassen, sich also quasi abgesichert, dass er aus dem Amt nur noch dann entfernt werden kann, wenn er das wünscht. Und regiert er seitdem. So, und seine große Ankündigung war dann, ja, er macht eine neue Regierung. Aber ich glaube, da komme ich noch zu. Der regiert dann da halt mal durch. Ja, der ist doch demokratisch legitimiert. Ganz hochoffiziell halten die da alle paar Jahre Wahlen ab, wo sie ihren Präsidenten wählen. Wo völlig überraschend immer derselbe bei rauskommt. Könnte man vielleicht mal drüber nachdenken, ob das denn noch so richtig demokratisch legitimiert sein kann, aber... ich meine, in der DDR gab es auch Wahlen. Die Wahlergebnisse waren dann auch irgendwas größer 90% für die SED. Wie völlig überraschend, die Anzahl Parteien Nicht-SED, die angetreten sind, war auch relativ übersichtlich. Ich weiß nicht, wie es in Ägypten aussieht, aber... So eine Proforma-Demokratie halt. Weil sich offen hinzustellen, zu sagen, eine Wahlen, sowas haben wir nicht nötig, da fehlt dann auch irgendwie dem letzten Vollidioten auf, dass das nicht so richtig demokratisch ist. Und das wissen die Regierungen. So blöd sind die auch nicht. Und Merkel droht also so irgendwie, ja, mach doch mal. Was wenn nicht? Man muss schon mit Konsequenzen drohen. Weil, mach doch mal, da frage ich mich, ja, sonst was? Aber hey, So, am Freitag, genau, Freitagabend hat Mubarak dann angekündigt, dass er die Regierung auflöst und eine neue Regierung installiert. Dummerweise ignoriert er dabei völlig, dass viele Protestler gegen ihn protestieren. Nicht so sehr gegen die von ihm dahin gepflanzte Regierung, sondern halt gegen ihn. Er soll weg. Ist so die Mehrheitsforderung oder zumindest eine Forderung, die in der Presse dann immer wieder hochgehalten wird. Na, da ist das große Problem. Ich kann kein Arabisch. Von daher habe ich keine Ahnung. Selbst wenn ich da irgendwie einen Livestream gucken würde, würde ich nicht wissen, was die Leute da reden, was die Forderungen sind. Na, das ist im Zweifelsfall kommt da sowas Ähnliches raus wie 89. Die ersten Forderungen waren, wir sind das Volk. Irgendwann kamen dann Leute und haben dann daraus, wir sind ein Volk gemacht. Und dann hieß es, ja, das Volk will die Wiedervereinigung. Komisch, das erste Volk wollte erstmal nur darauf hinweisen, dass es übrigens das Volk ist und eigentlich die Macht hat. Worauf man auch heutzutage immer wieder mal hinweisen könnte. Nicht, dass es dann irgendwen interessieren würde, aber man könnte zumindest mal darauf hinweisen. Na, alle Staatsmacht geht, oder ne, alle Macht geht vom Volke aus oder so ähnlich. Steht so irgendwie in so einem offiziellen Gesetz mit dem Vornamen Grund. Hält sich da irgendwer dran? Na, also, na, deswegen, keine Ahnung. Also, Mubarak hat jedenfalls angekündigt, dass er eine neue Regierung dahin hinsetzt. Huibu. Ist nicht das, was so offiziell als Forderung durch die Gegend kursiert. Und, ne, also, was als Forderung kursiert, da kann ich nur sagen, also, das ist das, was die Medien berichten, dass als Forderung kursieren würde. Weil, wie gesagt, vor Ort Berichte, die nicht irgendeine Meinungseinfärbung haben, mag es geben. Im Zweifelsfall kriegen wir die allerdings nicht irgendwie in der Pressemeldung offiziell vermeldet, sondern da muss man sich dann richtig reinhängen. Und ich weiß nicht, ob ihr es wusstet, aber ich habe noch einen Arbeitsplatz. Ich kann da leider nicht so die ganze Zeit gucken. Dann hat Mubarak einfach mal seinen bisherigen Geheimdienstchef zum Innenminister deklariert und gesagt, das sei sein Vize. Na, so frei nach dem Motto, falls es ihn mal irgendwann aus dem Amt entfernen sollte, dann könnte der sein Amt übernehmen. Das hatte er irgendwie die letzten Jahre, Jahrzehnte nicht gemacht. Da gab es keine Alternative. Also hätte es ihn dann irgendwie mal mit einem Herzinfarkt dahin gerafft, dann wäre das Land plötzlich kopflos gewesen. Na, ich meine, da hätte sich schon noch irgendwer gefunden. Aber also zumindest so rein formal hätte es dann niemanden gegeben, der dann sofort die Geschäfte hätte übernehmen können. Und ja, jetzt will er seinen Geheimdienstchef da zum Innen- und Vize-Dödel machen. Schreibt Fefe, der Polizei- und Geheimdienstapparat in Ägypten ist für seine Folterungen bekannt. Die gehören alle zugemacht und neu gegründet. Nicht auch noch an der Regierung beteiligt. Na, ich meine, das wäre so ähnlich wie wenn hier irgendwie Zirke plötzlich zum keine Ahnung, Zirke den Westerwelle ersetzt. Boah. Nee, ganz ehrlich, dann nehme ich doch lieber den Käuflichen. Na, aber hey. So, am Sonntag gab es dann, oder in der Nacht zu Sonntag gab es dann Meldungen, dass im ägyptischen Museum in Kairo irgendwie Leute Sachen kaputt gemacht hätten. Na, so, ja, inklusive irgendwie hatten sie Fotos von. Was es dann auch gab, ich weiß nicht, ob davor oder danach, aber auf jeden Fall haben sich Demonstranten rund um das Museum drapiert. So frei nach dem Motto, hier kommt niemand durch. Ne, wer hier irgendwie das Museum randalieren will, der muss erstmal durch uns durch und wir lassen hier niemanden durch. Na, weil also, was da halt rübergebracht werden sollte als Aussage war, ja, guckt mal, die Demonstranten, die machen hier alte Heiligtümer kaputt. So, mutmaßlich waren allerdings, ja, Mann, Wetterwarnung, gehen wir auf den Keks, orkanartige Böen, scheiß drauf. Wenn sie mir ins Mikro brüllt, brüllt sie mir ins Mikro. So frei nach dem Motto, da die bösen Demonstranten machen ja auch die alten Heiligtümer kaputt. Genauso gut kann es aber auch sein, dass das irgendwie Mubaraks Schergen waren, die dann einfach mal hier, ne, wir Demonstranten, wir machen ja mal Heiligtümer kaputt. Hier filmt uns, aber bitte nicht uns persönlich, sondern nur unsere Ergebnisse. Na, also das kann durchaus auch kein ganz doll Spin gewesen sein, das weiß man halt nicht. Na, von daher, ja, da habe ich halt so das, welche Verschwörungstheorie hätten es denn gern Problem? Also entweder habe ich keine oder zu viele. Dann habe ich am Sonntag hier noch die Meldung reingeklebt, dass die ägyptische Regierung den Fernsehsender Al Jazeera verboten hat. Wie die staatliche Nachrichtenagentur MENA berichtet, wurden sämtliche Lizenzen für ungültig erklärt. Das gleiche gilt für Akkreditierungen von Journalisten. Trotz des Verbots konnte Al Jazeera bisher weiter aus Kairo berichten. Dann sind sie in das Kairoer Büro rein und haben da irgendwie alles mitgenommen, was nicht bei drei verschwunden war. Dann haben sie irgendwie 6 Journalisten von Al Jazeera einfach mal eingeknastet. Und unsere herzallerliebste Bundesregierung, die sich ja für Anführungszeichen Journalisten, Anführungszeichen von Blöd am Sonntag im Iran stark macht, die da nämlich mit Touristenvisa eingereist sind und dann mutmaßlich versucht haben, ein Interview mit einem Sohn von irgendwie, Frau, frag mich mal, wie die heißt, jedenfalls zum Tode verurteilt haben wollten, die sind da halt eingeknastet und das schon irgendwie ein halbes Jahr. Irgendwie letzte offizielle Aussage war ja, hey, Blöd am Sonntag, entschuldigt euch einfach für die Journalisten bei uns, dann kommen die auch wieder raus. Sagt Blöd am Sonntag, nö. Und die Regierung pöbelt immer rum, ja, lass die doch frei, lass die doch frei. Das Einzige, was ich in der Geschichte nur noch nicht gesehen habe, ist irgendwie eine Aussage, haben die sich an die Gesetze vor Ort gehalten, ja oder nein? Wenn sie sich nicht an die Gesetze gehalten haben, dann gehören sie entsprechend gemäß der Gesetze bestraft. Und wenn die sowieso danach aussehen, dass sie bei der erstbesten Gelegenheit gleich das Land verlassen würden, dann muss man die halt in Urhaft halten. Na, würde man hier mit irgendwelchen Leuten, die sich nicht an Gesetze halten, noch genauso tun. Von daher, keine Ahnung, was das wird, wenn es fertig ist. Aber der Spin, der riecht. Na, mal ganz davon abgesehen, dass ich irgendwie für Blöd-Journalisten nur begrenzt Mitgefühl frei habe. Aber ja, also jedenfalls sind da 6 Al Jazeera-Journalisten verhaftet worden. Und Reaktion von unserer Regierung? Keiner. Null. Nada. Also Journalisten interessieren nur, wenn sie entweder der Springer-Presse angehören oder aus Deutschland kommen oder und. Ja, also jedenfalls Al Jazeera haben sie dann verboten, weil Al Jazeera ist dadurch aufgefallen, dass sie halt nicht nur in Arabisch berichtet haben, sondern dass es eben auch ein Al Jazeera Englisch gibt, wo sie dann halt auch so quasi den ganzen Tag Live-Berichte fallen lassen haben. Ne, so 24-7, beziehungsweise eben nicht ganz 24-7, da gab es dann irgendwo Punkte in der Nacht, wo die dann halt auch mal schlafen wollten. Wo dann irgendwie Fefe beim Stream gucken nervös geworden ist, oder Frank? Also ich verweise da einfach mal auf Alternativlos Folge 11. Die befassen sich nämlich mit Ägypten in, was war's, irgendwas über eine Stunde auf jeden Fall. Was ich nicht mache. So, dann ist Vodafone dadurch aufgefallen, dass sie in Ägypten besonders schnell ihr Funknetz abgeschaltet haben. Ne? So frei nach dem Motto, ja, unser Mobilfunknetz ist jetzt nicht mehr, plopp. Und offiziell begründet haben sie das mit, ja, aber die Regierung hätte ja kommen können und hätte das dann halt durchsetzen können. Und deswegen haben wir uns dann lieber gleich selber den Stecker gezogen. Wo dann auch Amnesty International auf den Trichter gekommen ist, dass das vielleicht irgendwie nicht gar so nett war und da offiziell Kritik geäußert hat. Die Menschenrechtsorganisation erklärte, das sei nicht nur Betrug an den Kunden, sondern entlarve auch eine schockierende Geringschätzung der Meinungsfreiheit. Vodafone habe der ägyptischen Regierung direkt in die Hände gespielt. Vodafone verteidigte sich. Mittlerweile können die ägyptischen Kunden wieder telefonieren, bla bla bla. Na, also Vodafone, aka Vodafail, oder wie Herr Taus es mal formulierte, Zensurfon, na, die sind damit ja schon aufgefallen, dass sie hier in Deutschland bei Zensursula sofort mitmachen wollten. Zensursula, erster Strike. Ägypten, zweiter Strike. Einen habt ihr noch. Na, also die Firma fällt halt weltweit unangenehm auf. Das fällt mir jetzt zumindest mal auf. So, dann habe ich am Sonntag die Leistungsflieger, die ägyptische Elite, die flieht nämlich außer Landes, Chaos und Gewalt im Zuge der Proteste gegen das Regime von Präsident Hosni Mubarak, fliehen, treiben die ägyptische, Chaos und Gewalt im Zuge der Proteste gegen das Regime von Hosni Mubarak treiben die ägyptische Oberschicht außer Landes. Heute starteten erneut mehrere Dutzend Privatflugzeuge vom Flughafen Kairo, mit denen Unternehmer, Diplomaten und Künstler ins Ausland flogen. Also die angeblichen Leistungsträger machen sich dann aus dem Staub, wenn es unangenehm werden könnte. Ja, ich könnte mir vorstellen, wenn das mit dem Regierungsumsturz, mit dem Regierungswechsel funktionieren sollte, dass die Pfeifen dann auch nicht mehr zurückkommen brauchen. Könnte ich mir so vorstellen. Aber, ja. Na, was dann auch interessant war, die Proteste, die haben wohl irgendwie auch schon Mitte der Woche ja angefangen. Deswegen hatte ich sie ja letzte Woche auch im Podcast. richtig spannend wurde es dann halt erst Freitagmittag, weil da ist das große Freitagsgebiet im Islam vorgeschrieben oder anders ausgedrückt, da kommt eh jeder in eine Moschee. So der eine Ort, wo man auch völlig ohne jede Form von Elektronik miteinander kommunizieren kann. Und wenn die religiösen Prediger da in vorne entsprechend auch darauf hinweisen, dass übrigens gerade versucht wird, die Regierung loszuwerden, dann rafft es auch irgendwie der letzte Vollidiot. Na, für heute, für diesen Freitagmittag ist auch schon angekündigt, dass sie dann auch mal wieder großen Protest machen wollen, ne? Weil wenn die Gebetszeit vorbei ist, dann kommen die halt alle aus den Moscheen und das kann man denen auch irgendwie nicht richtig doll verbieten. Und dann kommen die halt alle gemeinsam aus den Moscheen und wenn sie dann beim gemeinsam aus den Moscheen kommen, gleich in eine Demonstration übergehen, naja, so be it. So, dann haben wir Merkel, die sich nämlich hinter Mubarak gestellt hat. Sie hat erneut an den ägyptischen Präsidenten Mubarak appelliert, Polizei und Armee von Gewalt gegen Demonstranten abzuhalten. Wie Regierungssprecher Seibert mitschwafelte, führte Frau Merkel am Nachmittag ein ausführliches Telefongespräch mit Mubarak. Dabei habe sie auch auf die Wahrung der Demonstrations- und Informationsfreiheit in Ägypten gedrungen. Auch Außenvollidiot Wisterbrülle betonte, der Wunsch der Menschen nach Freiheit müsse respektiert werden. Sonst könnten radikale Kräfte die Oberhand gewinnen, warnte er in der ARD. Trotz einer Ausgangssperre demonstrierten in Kairo wieder Tausende für Reformen. Ihnen schloss sich der Friedensnobelpreisträger El Baradei an, bla bla. Auf dem Tahrirplatz im Zentrum Kairos meldete er eigene Führungsansprüche an und forderte erneut den sofortigen Rücktritt Mubaraks. Er sei von allen oppositionellen Kräften beauftragt worden. Bla Fasel. Na, also unsere Regierung hat mal wieder geheiß luftet, ohne dass sie Konsequenzen angedroht haben. Ja, hallo. Na, oder anders ausgedrückt, die haben gesagt, ja, du bleib mal an der Regierung, aber sorg dafür, dass da keine Gewalt passiert. Ja. Euch ist schon aufgefallen, dass der Mann im Zweifelsfall zumindest mitverantwortlich für diverse Menschenrechtsverletzungen sein könnte? Hüstel? Na, ich meine, Obama hat sich ja dann auch irgendwann vor die Presse gekullert und verkündet, ja, also ne, die Regierung da drüben zu bestimmen, das ist ja nicht unsere Aufgabe. Aber ne, hier, Reformen mögen dann doch alsbald mal beginnen. Ja, ein Du, dich will das Volk nicht mehr, mach dich weg, klingt auch noch irgendwie anders. Aber hey. So, dann habe ich am Montag die Meldung, dass Mubarak gibt Order an Regierungschef. Kairo, der ägyptische Präsident Hosni Mubarak hat den neuen Ministerpräsidenten Ahmad Shafik aufgefordert, weitgehende Reformen einzuleiten. In einer Erklärung Mubaraks heißt es, es solle künftig mehr Raum geben für die Beteiligung der Parteien am politischen Leben. Das Ziel sei eine freie, demokratische Gesellschaft. Shafik solle sich vor allem der Bekämpfung der Arbeitslosigkeit widmen, dem Kampf gegen Korruption und eine neue Wirtschaftspolitik ausarbeiten. Aha, ja. Was auch noch so großer Brüller, fällt mir gerade so ein, Westerbrüller hat dann auch irgendwie wieder was von, ja, aber denk doch mal einer an die Mittelschicht in Ägypten gefaselt. Wo ich mich auch noch an die Stirn packen kann und sagen kann, sag mal, raffst du eigentlich noch, was du da gerade tust? Aber ja, also Mubarak hat Reformen befohlen. Dann weist FIFA nochmal drauf hin am Montag, dass die Muslim Brotherhood übrigens den El Baradei unterstützt und diesen unglaublichen Hammer zum Protokoll gibt. That reflects the organization's strategy that religious goals need to be put on the back burner to achieve democracy. Oder anders ausgedrückt, die Muslimbrüderschaft, die ist sich durchaus bewusst, was passieren würde, wenn sie nach vorne kommt und sagt, hier, lasst uns mal den Islam pushen. Dass sie dann nämlich aus dem Ausland plötzlich Gegenwind kriegen. Wenn sie aber sagen, ja, also hier, ne, unser Religionsquatsch ist ja für uns schon nicht ganz unwichtig, aber erstmal ist es wichtiger, den da loszuwerden. Oder anders ausgedrückt, alle in Ägypten, die irgendwie nicht von Mubarak irgendwie bezahlt werden, haben da ein Interesse dran, den loszuwerden. Und die religiösen, mutmaßlich Fanatiker stellen ihren Fanatismus hinten an. Schon interessant. What we want is what the people want. Right now we should have a completely different regime. We should have freedom and free elections, he said. We respect Mr. Baradei. He has the most potential to achieve this. Mein FIFA, krass, habt ihr jemals so ein Statement von einer religiösen Fundi-Organisation gehört? Wow, die sind ja noch rationaler als Hamas in der Beziehung. und rationaler als die katholische Kirche sowieso. Wieso noch habe ich das Gefühl, dass viel für die Katholen auch nicht mag? Weiß auch nicht. Dann hat Israel davor gewarnt, dass doch das Land radikalisiert werden könnte. Ne, weil Mubarak ist vor allen Dingen dadurch aufgefallen, dass er zumindest in den letzten 10, 15, wenn nicht sogar 20 Jahren mit den Amis zusammengewuselt hat und da irgendwie immer Israel alles Freundliche getan hat, was man irgendwie nur tun kann. Ne, also auch die Grenze zum Gazastreifen zumachen und die Palästinenser daran hindern, dass sie in der Richtung abhauen können. Ne, also zu gut Deutsch, da auch die Israelis dabei unterstützt, Menschenrechtsverletzungen an den Palästinensern zu begehen. Na, und entsprechend sind die Israelis natürlich irgendwie stinkig, wenn da jetzt irgendein Islam-Anhänger dahin kommen würde, der könnte ja locker so dicht an Israel, könnte er den ja gefährlich werden wollen. Auch wenn er irgendwie vielleicht keine militärische Macht hat, aber ne, da haben sie halt Angst vor. So, dann haben wir am Dienstag 2 Millionen Demonstranten in ganz Ägypten, also das ist so irgendwie die letzte offizielle Zahl, 1 Million in Kairo. Na, sie haben irgendwie den Marsch der Millionen ausgerufen und es ist wohl auch einigermaßen hingekommen. Oder anders ausgedrückt, bei einem 80 Millionen Bevölkerungsland, also ein 80stel oder 2/80, also ein 40stel, ja, ich kann im Kopf sogar noch kürzen, sind da schon mal auf die Straße gegangen. Na, jetzt kann man natürlich irgendwie hier den Westerbrüller machen und was von, ja, das sind Minderheiten faseln. Oder man nimmt einfach mal zur Kenntnis, dass da Millionen an Bürgern so angenervt sind von dem Zustand, dass sie auf die Straße gegangen sind. Dass sie nicht mehr warten wollen, bis irgendwie vielleicht mal Wahlen passieren, um ihr Regime loszuwerden. Das ist zumindest mal was, das nehme ich interessiert zur Kenntnis. Auch wenn ich da irgendwie keine Ahnung habe, was das dann nun genau alles an Auswirkungen hat, aber ja. So, dann hat Patex Mubarak verkündet, dass er, ja, also bei der nächsten Präsidentschaftswahl im September wird er dann doch nicht mehr antreten. Aber vorher zurücktreten ist nicht. Na, so frei nach dem Motto, aha, okay. Er hat zumindest schon mal angesehen, dass er da weg soll. Und gesteht dann auch ein, okay, also irgendwann wird er sich dann auch mal entfernen lassen. Wo allerdings irgendwie die Protestler sagen, das ist nicht. Wir wollen dich loswerden. Und zwar nicht irgendwann, sondern jetzt. Kann man auch irgendwie nachvollziehen. Na, Patex Mubarak halt. Erinnert auch irgendwie so an halt die ganzen Evil Dictatorships. Aber ja. Dann Mittwoch ab 10.30 Uhr ist Ägypten dann wieder online geschlurft. Also die Router haben auch wieder nach außen BGP-Routes announced. Hinterher gab es dann weniger Routen als vorher. Das ist aber nicht wirklich dolle überraschend, weil die vorher einfach mal mehr Routen announced hatten, als sie eigentlich minimal hätten müssen. Ja, halt so im Laufe der Zeit hat sich das halt zusammengesammelt. Und jedenfalls, also seit Mittwoch ist das Land dann doch tatsächlich wieder im Netz. Nachdem irgendwie, wie war das, ein Provider, wo auch die Börse und irgendwie diverse Wirtschaftsunternehmen dran hingen, ist nicht bei der großen Abschaltung mit dabei gewesen. Den haben sie dann erst ein paar Tage später runtergefahren. So, und seit Mittwoch, 10.30 Uhr, ist also das Land jedenfalls wieder online geschlurft. Mit offiziellem Zensursula und sonstigem Genöle. Also, beziehungsweise, die hatten vorher schon mal irgendwie so Zensursula-Style DNS-Poisoning für Twitter, Facebook und Co. Das hat dann nicht funktioniert, logischerweise, ne, weil Zensursula funktioniert nicht. Das haben dann interessanterweise auch so diverse Presseagenturen zur Kenntnis genommen, dass diese Zensur per Zensursula halt nicht funktioniert. Und was die Ägypter dann gemacht haben, sie haben dann den nächstgrößeren Hammer rausgeholt, haben IP-based die Server gesperrt und haben dann wohl auch irgendwie großräumig die Server kaputt gekloppt. Bis auf, da sind sie irgendwie großzügig drüber hinweggegangen, irgendwelche API-Server. Das heißt, man konnte zwar nicht mehr die Webseiten aufrufen von Twitter und Facebook, konnte aber dann per irgendwelchen Apps da noch Daten rein- und rausschleusen. Na, hups. Na, aber hey. Dann gab es im Mittwochnachmittag, nachdem das Internet wieder da war, große Kloppe. Da haben sich dann irgendwie lauter Leute in Zivil auf dem Tahrirplatz da verprügelt. Gerüchten zufolge sind eine Hälfte die Demonstranten gewesen, die da schon vorher waren. Und die andere Hälfte ist rein zufällig mit Polizei-Identifikationsmarken oder IDs vom Innenministerium oder sowas gefunden worden. Oder anders ausgedrückt, Mubarak hat dann eingesehen, okay, ich mache das Internet wieder an und jetzt zeige ich den Leuten mal, wie doll ich sie verkloppe. Klonk. Na, muss man nicht gut finden. Beim besten Willen, das muss man dann nun wirklich nicht mehr gut finden. Das wäre dann auch allerspätestens der Punkt gewesen, wo man dann hätte sagen können, hey, Mubarak, wenn du dein eigenes Volk verprügelst, dann hast du deine demokratische Legitimation aus dem Fenster getreten, hau ab. Na, oder hier, da ist Menschenrechtsproblem, wir machen eine Intervention, wir schicken eine Armee rein. Man hätte auch nicht mehr viel gegen machen können. Aber nein, na, also die Welt sitzt da und guckt zu, weil Mubarak ist zwar ein schlimmer Diktator, aber er ist unser Diktator. Dann gab es die Nicht-Ausreise. Die ägyptische Generalstaatsanwaltschaft hat nämlich bisherigen ranghohen Vertretern des Regimes von Präsident Mubarak die Ausreise untersagt. Die Anordnung betreffe Wirtschaftsleute und frühere Minister, berichteten ägyptische Staatsmedien. Außerdem seien Bankkonten eingefroren worden. Von der Anordnung betroffen ist unter anderem der frühere Innenminister Al-Adli, der in der vergangenen Woche entlassen worden war. Ist mir dann gestern noch in die Finger gefallen und läuft in der Kategorie mhm. Na, also die Elitenpfeifen, die noch nicht abgeflattert sind, die werden jetzt entsorgt. Beziehungsweise denen wird dafür gesorgt, dass die nicht mehr die Flatter machen und die dann nämlich entsprechend sich später vielleicht mal irgendwann vor Gericht wiederfinden können. Na, also Sternchen, wenn Mubarak denn mal weg ist. Na, so viel dann dazu. Also es bleibt da spannend. Na, wie gesagt, jetzt Freitagmittag ist da halt nach dem Wochengebet wieder eine Demo angekündigt. Na, weil ist logisch, wenn die halt alle aus der Moschee kommen und alle gemeinsam darauf hingewiesen wurden, dass jetzt übrigens eine gute Idee wäre, wenn sie den loswerden wollen, dann doch nochmal gemeinsam zu demonstrieren. Na, weil als Masse sind sie halt stärker. Ja, bleibt spannend. Und nachdem Mubarak ja jetzt schon die Hosen runtergelassen hat, so frei nach dem Motto, er kloppt irgendwie alles nieder, was nicht bei 5 verschwunden ist, gibt es eigentlich nicht mehr so unheimlich viele Möglichkeiten. Also wer nicht umgebracht werden will, der muss jetzt Mubarak loswerden. Schlicht und ergreifend. Also wer irgendwie zwischendurch mal ein bisschen protestiert hat, der sollte besser jetzt dafür sorgen, dass sie dann auch damit durchkommen. Ja, dann haut mal rein, fällt mir dazu ein. So, dann habe ich noch ein paar nicht-ägyptische Meldungen. So handvoll, damit halt 2 nicht zu voll wird. Die genetische Verwandtenspur. Da gibt es nämlich ein spannendes Detail zum Thema genetischer Fingerabdruck. Das ist eben nicht ein Fingerabdruck, sondern mehr so, ja, kann man halt auch Verwandtschaften mit rauspflücken. Also hier bei dem verschwundenen Mirko war es, glaube ich. Da haben sie irgendwie ja so großen freiwilligen Großgentest gemacht und da sind sie auf die Idee gekommen, wir haben hier 2 Gensamples, die sind ziemlich dicht dran an den mutmaßlichen Täter-Gensamples und haben da mal geguckt, kann das ein Verwandter von denen sein? Und haben festgestellt, ja, es ist wohl ein Verwandter. Na, das war irgendwie so eine Geschichte, wo sie alle Besitzer eines Opel Astra einfach mal präventiv Tiefen beschnorcheln wollten, weil es sei ein Opel Astra in der Nähe des Tatorts gesehen worden. Hm, das könnte aber auch ein anderes Auto sein. Apropos Auto, sind die Autoteile da hinten eigentlich noch? Hm. Und jedenfalls ist dann auch nichts mit Aussageverweigerungsrecht, ne? Weil als Verwandter von einem Täter oder von einem mutmaßlichen Täter hat man ja das Recht zu schweigen. Man muss seine Verwandten nicht belasten. Bei einem angeblich, ach so freiwilligen Gentest ist das allerdings so mit Schweigerechten dann schon nicht mehr ganz so gigantisch. Und so mit der Freiwilligkeit ist es da ja auch eher nur begrenzt bestellt. Ne, weil wenn man nicht freiwillig kommt, dann kommt die Polizei und erklärt einen zum Beschuldigten und dann darf man dann sich unfreiwillig von den Gensamples abnehmen lassen. Was dann im Wesentlichen dazu führt, also eine Freiwilligkeit gibt es da nicht. Wenn sie nicht irgendwie, wenn der Täter nicht so blöd ist, beim freiwilligen Teil freiwillig seine Gensamples abzugeben, dann werden die ihm halt gewaltsam entnommen. Und ob das irgendwie noch auf juristisch fundierter Basis steht, das interessiert im Zweifelsfall erstmal niemanden. Da kann man sich dann bis vor das BVFG klagen, wo dann rauskommt, ja, das war übrigens nicht legal. Ach, schön. So. Dann gibt es eine Harzmeldung. Lindner tut jetzt nämlich offen. FDP-General von Idiot Lindner hat im Streit um höhere Hartz-IV-Regelsätze Kompromissbereitschaft signalisiert. Man könne über Veränderungen beraten, sagte Lindner der in Düsseldorf erscheinenden Rheinischen Post. Wenn nachgewiesen werde, dass ein konkreter Bedarf aufgenommen werden müsse, werde man sich dem nicht verschließen. Naja, also das ist ja nun schon nachgewiesen worden. Wenn man die statistische Zahlenbasis fundiert anlegt, dann kommen mal so also Minimum 17 Euro mehr raus. Na, weil wenn man die Hartz-IV-Empfänger aus der Stichprobe rausrechnet, rausnimmt und eine saubere Stichprobe neu anlegt mit den unteren 20% ohne Hartz-IV und ohne Aufstocker, dann kommt man halt in eine Ecke, dass da mal eben bummelig 17 Euro mehr gezahlt werden müssen. Na, nur erinnere ich mich noch irgendwie dumpf an letzte Woche, wo ich Lindner mit dem Zitat im Podcast hatte, so ja, also 17 Euro mehr, das wären ja Milliarden mehr Ausgaben, das geht ja nicht. Na, also er tut offen, aber kosten darf es nichts. Na, und wenn man den Nachweis, dass der Bedarf besteht, naja, also formulieren wir es mal vorsichtig, die Regierung hat eigentlich die Pflicht nachzuweisen, wie der Bedarf ist. So, sie haben sich da jetzt irgendwelche Zahlen aus dem Arsch gezogen und da kann man ihnen dummerweise Rechenfehler nachweisen. Na, oder anders ausgedrückt, sie haben nicht nachgewiesen, wie der Bedarf ist. Na, Hausaufgabe nicht gemacht. Die Punktabzüge. Aber hey, so. Und dann kommen wir in der Musikecke an. In der Musikecke wohnt diese Woche wieder Alison Krauss mit dem ersten Titel aus dem Album Live at Woodhall, Klammer auf Originals, Klammer zu. Der erste Titel heißt There Is, Klammer auf Live, Klammer zu. Weil ist halt alles Live-Aufnahmen. Und ja, hier haben wir eine Live-Aufnahme, die ist 2 Minuten 59 lang. Gefunden bei Jamendo.com mit einer Creative Commons Lizenz. Vollkommen legal und kostenlos herniedergeladen. Und gefolgt ist das Ganze dann von Herrn Malmsheimer, der mal im ICE fahren wollte. Hab ich irgendwo aus YouTube entführt. Dann noch dann Gala Grand Prix Pantheon. 7,26 lang. Kriegt ihr dann auf die Ohren und ich sag dann danke fürs Anhören, Runterladen, Streamen oder was auch immer ihr sonst noch so gemacht habt. Wenn ich irgendwas vergessen habe, könnt ihr mich auch gerne feedbackmäßig darauf hinweisen. Zum Beispiel bei Twitter, 30 Kompott. Da gibt es auch einen Link zum Rest von Seiten, wo ich mich rumtreibe. Und wie man Kompott schreibt, formulieren wir mal so, dieser Podcast hat einen Namen. Und ja, da heißt Kompott. Könnt ihr mal raten. So, und genau, dann sage ich viel Spaß mit der Musik und bis zum nächsten Mal, wenn da nichts dazwischen kommt. Than I have ever
Dankeschön. Herzlichen Dank. Wunderschönen Abend, meine sehr verehrten Damen und Herren. Sie erleben heute einen Abend voller Gaukler. Ich selber bin auch einer. Sie wissen, Gaukler kennen Sie doch, das fahrende Volk. Kinder von alleine, Wäsche von der Straße, diese Richtung, Sie wissen es. Und wir sind immer häufiger wieder besseren Wissens gezwungen, die Dienste der Deutschen Bahn in Anspruch zu nehmen. Wobei ich der festen Auffassung bin, dass die Deutsche Bahn eines der wenigen Unternehmen weltweit ist, das allein durch seine pure Aufgabenstellung überfordert ist. Das heißt, jemanden innerhalb eines vorher festgesetzten Zeitraumes en bloc, also gesund, von A nach B zu befördern. Von C habe ich noch gar nicht gesprochen. Scheint eine titanische Anstrengung zu sein. Die herkuläische Aufgabe, sag mal bitte, was bleibt uns übrig? Aber weil ich es mir wert bin, nehme ich immer häufiger den ICE. Dieses handgeblasene, mundgepunzte, gesäßglasierte Mobilitätszäpfchen, dieses Geschoss. So, jetzt bin ich Kind der 70er Jahre, was natürlich auch nur eine Redensart ist. Ich habe ganz normale Eltern, wie jeder andere auch, aber ich bin in den 70er Jahren groß geworden, das sagt man einfach so. Und in den 70er Jahren gab es eine Fernsehserie, sterbenslangweilig, die hieß Raumschiff Enterprise. Und der Chef vom Raumschiff Enterprise war ein gewisser Captain Kirk, offenbar ein Däne. James T. Kirk, das T steht für Sören, wissen die wenigsten. Jedenfalls, dieser Captain Kirk hatte bitte bei der Abfassung seines Arbeitsvertrages bis zum Ellenbogen ins Klo gefasst, denn in diesem Arbeitsvertrag stand drin, dass er, Captain James T. Sören Kirk, jeden Dienstag um 17.15 Uhr auf der Brücke seines Schiffes sein musste. Egal, was er gerade tat, jeden Dienstag 17.15 Uhr auf der Brücke seines Schiffes und das im ZDF. Was ein Schicksal. So, jetzt spielte das ja in der Zukunft. Das heißt, sie hatten keine Treppen an Bord, sondern Aufzüge. Und diese Aufzüge hatten Türen, was total sinnvoll ist, wenn man sie mal verlassen möchte. Und diese Türen machten ein Geräusch. Die machten immer, das ist für mich das Geräusch der 70er Jahre. Es machte immer, und immer wenn Captain Kirk auf die Brücke kam, machte es, Captain auf Brücke, immer wieder. Captain auf Brücke, die Stunde lang macht. Machen Sie mal selber, macht Spaß. Captain auf Brücke, wenn der Gatte mal wieder Mist redet, einfach, Captain auf Brücke, so. Diese Türen gibt's jetzt wieder im ICE. Ist echt wahr. Ja, wenn ich doch sage, es ist wahr. Ich gehe oft stundenlang von Abteil zu Abteil und mache immer Captain Kirk. Es ist ein herrlich preiswertes Vergnügen. Es ist nämlich im Preis mit drin, verstehen Sie? Ich glaube, es ist das Einzige, was überhaupt im Preis mit drin ist. Jedenfalls, ich mache immer Captain Kirk. Und die ganzen blau gewandeten Business-Gesichter können alle nicht weiterarbeiten, weil ich immer Captain Kirk mache. Wie viele Statistiken ich da schon zerschossen habe, geht auf keine Kuhhaut. Muss aber auch Spaß machen. So. Jetzt bin ich ja, wie eben ganz kurz angedeutet, selber Gaukler, also gehen mir ständig Dinge durch den Kopf. Das Getrappel geht mir auf die Nuss, also schreibe ich es auf. Ich habe auch so einen Klappmax, so einen Feldwebel, so einen Schlappmann, so einen Computer habe ich auch. Jetzt braucht mein Computer Strom. Ich bitte Sie, wir fliegen zum Mars, also nicht wir alle, aber wir könnten theoretisch, mein Computer braucht Strom. Aber inzwischen ist man so weit, dass man den Strom in eine Bakterie packen kann, die schiebt man vorne rein, dann schreibt man, irgendwann ist die Bakterie alle. Aber weil ich auf der cleveren Seite des Lebens recht groß geworden bin, habe ich immer ein sogenanntes Netzteil bei mir. Das ist ein Fachausdruck aus der Spinnensprache. Und da muss man sich vorstellen, sitze ich in diesem überirdisch schönen erster Klasse ICE-Abteil, während güldenes Sonnenlicht schräg durch das Maßwerk der Spitzbogenfenster auf den Marmorboden fällt. Und ich betrachte das mächtige, gusseicherne Mobiliar, die handgetriebenen Leuchter, die großartigen Gobelins aus dem 17. Jahrhundert und aus Flandern. Und dann fällt mein Blick auf eine Steckdose in der Wand. Aber nicht irgendeine Steckdose, nein, die Mutter aller Steckdosen hockt da sinister in der Täfelung aus einem einzigen Block Bernstein von fleißigen philippinischen Kinderzungen herausgelutscht mit feinsten Intarsien in Silber und Adamant. Und sie scheint mir zuzuraunen. Knie nieder, schöner Jüngling. Und du sollst Strom erhalten. Sackweise will ich dir Strom geben. Strom, das ist mein Lebenszweck. Komm her. Aber da ist nie Strom drauf. Niemals, nie nicht, überhaupt nie nicht, da ist nie Strom drauf. Da fühle ich mich natürlich gefoppt. Ergo rufe ich den Zugchef. Ein überlebensgroßer Kerl, gewachsen wie eine Nordmantanne, was sage ich, wie eine ganze Schonung voller Nordmantannen, gewandet in vielfarbig irisierendes, teures Tuch, gearbeitet zu einer Fantasieuniform, mit allem dran, was der Uniformliebhaber so braucht, also silberne Schützenschnur, Esche der Abzeichen, verwundet und Spange, und er kommt zu mir ins Abteil, und ich sage zu ihm, euer Liebten, aus dieser Wand da kömmt kein Strom, wiewohl die Dose höhnisch lächelt. Und dann sagt er, zum Wurzen. Also er reagiert immerhin. Ne? Man muss ja inzwischen, ja, muss ja dankbar sein. Schon Abstrich machen, wie der Arzt sagt. Und dann geht er im Kopf seine Vorschriften durch, also alle beide, schön in tastbarem Großdruck. Und dann sagt er, ich kümmere mich drum. Und dann, ja, dann machen Sie einfach weiter. Dann geht er sich kümmern. Erst in der einen Richtung des Zuges, lang anhaltend und ausdauernd. Und so ein ICE ist sehr lang. Zwischen Essen und Dortmund fährt er gar nicht ab. Oh, ich lasse den mal stehen. Ach, macht auch nichts. Und dann kommt er zurück und kümmert sich in eine andere Richtung des Zuges. Ebenfalls lang anhaltend und ausdauernd. Und draußen zieht Wolfsburg vorbei. Und dann führt ein unglaublich undenkbarer Wind des Schicksals seine Schritte dann doch nochmal über zu mir in meine Abteile. Und dann sagt er zu mir den überlieferten, den wortwörtlichen Satz. Er sagt, wir haben momentan keine Verbindung zur Lok. Und auf dem Display steht 220 Stundenkilometer. Wer verdammt zieht diesen Zug? Ich bin sicher, dass der Mann aus Oberhausen oder Bottrop stammte. Es ist eine Eigenschaft der Menschen aus dem Ruhrgebiet, diese Weigerung an der Realität auch nur als Gast teilzunehmen. Ich danke für Ihr Verständnis.